Fotopodcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Fotopodcast mit der Folge 5. Heute mit Stefan und
Marek.
Michael ist leider nicht dabei, der hat ein Fotoshooting und fährt das ganze Wochenende durchs Saarland.
Ja, auch schön. Wir beginnen heute mit dem Thema Gestaltungsprinzipien. Dann möchten wir euch ein bisschen was über das Verhältnis Blende und Zeit erzählen.
Wir haben ein paar Tipps für Weihnachtsgeschenke und werden zum Abschluss noch einen kleinen Praxisbericht zur Fuji S5 Pro geben. Okay, beginnen wir mit Gestaltungsprinzipien beim Fotografieren.
Ja, Gestaltungsprinzipien sind eine ganz wichtige Sache beim Fotografieren, wenn man sich intensiver mit der Fotografie auseinandersetzt und nicht nur einfach die klassischen Schnappschüsse macht. Es gibt sogenannte fotografische Regeln. Bei Regeln denkt man jetzt gleich an ein Muss und an Gesetze. Die kann man natürlich auch ganz bewusst umgehen. Das heißt, es ist kein wirkliches Muss. Man sollte sie aber beherrschen können. Das heißt, man kann sie wirklich in bestimmten Gelegenheiten bewusst weglassen, wo man eine gewisse Wirkung erzielen will. Aber es ist doch wichtig, sie zunächst einmal zu beherrschen oder beherrschen zu können.
Das heißt, es gilt immer noch der alte Grundsatz, Kunst ist das, was einem gefällt an so einem Punkt, oder ein schönes Bild kann außerhalb jeder Regel liegen. Aber so ein paar Grundprinzipien helfen im Schnitt zu interessanteren Bildern.
Genau. Es gibt ja zum einen eben die Bildaussage, also die einfach die Emotionen im Bild weckt, die man gerade sieht, wenn man Bilder von Fotomeistern, sag ich mal, sieht, klassischerweise in der Reisefotografie oder so, wo man sich dann auf einen anderen Ort schon hinversetzt fühlt und so ein bisschen was auch um die Szene herum wahrnimmt, aber halt nur im Kopf wahrnimmt, wo es so ein bisschen Kopfkino ist.
So als ob man wieder die Geräusche hört oder sich an Düfte erinnert, wenn man selbst dabei war.
Ja, da ist eben klar, dass Fotografie einfach mehr ist als nur das reine Dokumentieren. Das ist einfach so die Emotionen festhalten, die Momente festhalten, so wie man sie erlebt und wie man sie betrachtet. Ja, und das andere ist eben die Bildkomposition. Das ist eine gestalterische Sache, von der man aber, jetzt sind wir wieder bei alten Meistern, nicht nur der Fotografie, sondern wirklich von den alten Meistern auch der Malerei lernen kann. Wenn man mal ins Museum geht oder wenn man sich alte Bücher über Malerei anschaut, dann sind da viele gestalterische Grundsätze drin. Ich sage jetzt einfach nur mal goldener Schnitt als Beispiel, auf den wir auch in einer anderen Folge nochmal zurückkommen. Aber die haben viel auch mit der Komposition in der Fotografie zu tun. Wir werden das in mehreren Folgen behandeln, weil das ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Thema, die Bildkomposition. Und einsteigen möchten wir jetzt einfach mal mit einem Thema, und zwar der Interessensgegenstand.
Das hört sich jetzt sehr technisch an.
Das ist im Prinzip eigentlich gar nicht. Wenn man sich Bilder anschaut, ganz klassisch, so wie ich es vorhin gesagt habe, so diese Reisefotografien oder so, dann gibt es die einen Fotos, die man irgendwie vom Urlaub vielleicht durchschaut und denkt, ja, okay, schöne Landschaft. Und dann gibt es die anderen Fotos, die einen so ein bisschen auch fangen, wo man denkt, was ist es jetzt, was ist da das Besondere dran? Warum schaut man hier genauer hin? Und da ist ein Kniff eben, dass man, bleiben wir einfach mal bei dem Thema Landschaft, wenn man eben die klassische Landschaft vor sich hat, so dieses Panorama, als Betrachter so erstmal auf dem Bild etwas herumwirrt, keinen wirklichen Fixpunkt auf dem Bild findet, eben kein Interessensgegenstand oder kein Ziel der Aufmerksamkeit auf auf das das Auge oder auf dem das Auge verweilen kann.
Ein Subjekt im Bild sozusagen.
Genau. Und das ist eigentlich auch schon der Tipp, sich wirklich bei der Bildauswahl oder bei der Auswahl des Bildausschnitts im Prinzip, da durchaus mal entweder zu warten, bis irgendwas Interessantes passiert, also sich auch mal Zeit zu nehmen, bis vielleicht irgendwie ein Fußgänger vorbeikommt mit einer roten Jacke, ganz klassisch. Oder man wählt sich bewusst irgendwo noch ein Dach raus oder es steht ein Auto irgendwo davor, was dem Bild einfach nochmal ein bisschen was Besonderes gibt, wo man nochmal drauf achtet. Klassischerweise einfach ein kontrastreicher Fleck. Das kann auch eine Person sein, das kann das Bild natürlich sehr lebendig machen, wenn man zu der Umgebung einfach noch irgendwie eine Person mit einbindet.
Könnten aber auch große Bäume sein, ein Bauwerk.
Ja, einfach im Prinzip etwas, was sich von dem Hintergrund ein Stück weit absetzt und wo das Auge verweilen kann. Und da möchte ich nochmal so einen kleinen Trick mitgeben. Und zwar, wenn ihr einfach demnächst eine Reisezeitung durchschaut oder wenn ihr irgendwelche Bilder durchblättert, durchaus auch von bekannten Fotografen, achtet einfach mal drauf, wie euer Auge auf dem Bild entlang wandert. Und zwar in den ersten 2 Sekunden. Achtet darauf, wo ihr anfangt und wo euer Augenmerk nach 2 Sekunden stehen bleibt oder eben nicht stehen bleibt. Und das ist ein guter Trick zu schauen, wo wirklich dieser Interessensgegenstand, das Subjekt sein sollte oder wo es eben ja vielleicht auch fehlt. Schaut euch das bei bekannten Bildern einfach mal an und danach schaut mal einfach eure Bilder nochmal durch. Und einfach so, um mal so zu reflektieren, fehlt da vielleicht was oder gibt es da, habt ihr diese Punkte? Also es ist einfach ein guter Trick, um sein Auge ein bisschen zu schulen, zu üben.
Du hast jetzt gesagt, achtet mal darauf, wo euer Auge hinwandert. Und gibt es Tricks, wie man das vielleicht unterstützen kann, das Wandern des Auges?
Man kann, also das ist zum Beispiel der eine Trick, sich erstmal so zu üben. Es gibt aber auch Tricks, wie man das Auge sozusagen leiten kann. Also nicht nur einfach diesen reinen Punkt irgendwo hinzusetzen. Ich hatte ja vorhin gesagt, das kann durchaus vielleicht mal ein Wanderer sein mit einer roten Jacke oder sowas. Habe ich, glaube ich, auch irgendwo ein Bild, was ich mal mit reinsetzen kann in die Shownotes. Dabei könnte man jetzt darauf achten, dass man den Weg des Wanderers einfach mit einbezieht. Das heißt, dann habe ich schon mal eine Linie, die zu dem markanten Punkt hinführt. Also der Weg ist natürlich jetzt sehr, sehr einfach, sehr klassisch. Was anderes könnte sein, eine Reihe von Zaunpfosten,
eine Mauer,
Furchen im Acker. Diese Linien, die der Pflug zieht, bilden ganz schöne Linien. Wolken können schöne Strukturen bilden. Versucht einfach mal Strukturen in der Landschaft zu suchen, diese aufzugreifen und nach Möglichkeit dort das Subjekt zu platzieren, sodass das Auge entlang wandert, also eine Möglichkeit hat, nicht einfach wirr auf dem Bild herumzuirren, sondern eben durch die Linien einen Weg bekommt, um dann zu dem Subjekt zu gelangen.
Das kann man ja auch wieder wirklich gut bei Klassikern machen, bei bekannten Fotografen, einfach mal zu schauen, welche Elemente haben die genommen, um das Auge zu leiten.
Die eine Möglichkeit ist es, auf den Fotos zu Hause sich das anzuschauen, die andere Möglichkeit, selber Fotos zu machen, durch den Sucher der Kamera sich die Bildausschnitte zu wählen. Es gibt aber auch so einen kleinen Trick, den man vielleicht immer dabei hat, also den man sich in die Hosentasche stecken kann und dann immer mal irgendwie so vielleicht in einer freien Minute irgendwo, wenn man auf einer Parkbank sitzt oder so, dann ein bisschen herumspielen kann. Und zwar einfach so einen kleinen Diorahmen mit sich rumzutragen. Den kann man dann immer mal rausholen und kann so vor die Augen halten und dann damit sich bewusst mal kleine Stellen raussuchen, mal nah und fern halten. Also sinnbildlich für die Brennweite, um sie zu simulieren. Und da einfach mal so sein Auge ein bisschen schulen, ein bisschen zu gucken, wie kann ich mich positionieren, um solche Linien zu erfassen, um solche Interessensgegenstände mit auf das Bild zu bekommen. Also das ist ein ganz netter Trick, den man einfach irgendwie in der Hosentasche immer dabei haben kann.
Wobei du jetzt die meisten Fotografen vor ein Problem stellen wirst, denn wer hat noch einen Diorahmen? Muss man gleich 100 Stück kaufen.
Hätte noch ein paar da. Die gibt es aber eigentlich recht günstig. Also die 300 Stück, man kann da auch nette Sachen mitmachen nachher. Also irgendwelche, wenn man noch den passenden Dia-Projektor zu Hause hat und die dann mit Tusche bemalen oder so, kann man auch sehr nette Sachen machen übrigens. Aber das ist jetzt vielleicht ein ganz anderes Thema.
Ja, das war ein kleiner Ausflug in die Bildkomposition. Wir wollen euch einmal anregen, dass ihr nicht immer nur Schnappschüsse macht, sondern mal darüber nachdenkt und ein Bild richtig komponiert.
Sich wirklich Zeit dafür nehmen ist, denke ich, das wichtige Thema dabei. Eben weg von den Schnappschüssen hin zum bewussten Bildaufbau.
Gut, unser zweites Thema heute dreht sich um Grundbegriffe der Fotografie, die leider heute vielen nicht mehr bekannt sind. Wir reden jetzt ein bisschen über die Einstellung von Blende und Zeit.
Die nebenbei bemerkt ganz wichtig auch für den kompositorischen Aufbau sind. Also greift jetzt direkt über in unser Thema von eben gerade.
Genau, das stimmt. Wir machen aber einen kleineren Ausflug. Was sind Blende und Zeit in unserem Zusammenhang? Die beiden Werte bestimmen die Menge des Lichtes, welches auf den Sensor oder auch auf einen Film fällt. Das sehen wir heute bei Kompaktkameras oder auch bei Einsteigerspiegelreflexkameras häufig nicht mehr. Früher war das ein Muss, diese Werte anzuzeigen. Heute werden die Displays freigeschaltet von allem. Es gibt nur noch relativ wenige Informationen und viele Leute können auch mit den Werten, wenn man sie aufs Display schaltet oder in dem Sucher anzeigt, nichts mehr anfangen. Aber Marek hatte ja gesagt, dass beide Werte auch Gestaltungsmittel sind für Fotografie. Deshalb ist es wichtig, sich am Anfang mal kurz damit auseinanderzusetzen. Fangen wir mit der Zeit an. Mit der Zeit meinen wir das, wie lange fällt jetzt Licht auf den Sensor. Also wie lange ist der Verschluss von der Kamera offen, dass Licht hineinfallen kann. Bei der Zeit gibt es einige Sachen zu bedenken. Zuerst, wenn wir zu lang belichten, verwackeln wir das Bild. Hier gibt es eine Faustregel, von der man sagen kann, ich muss mindestens eins durch die Brennweite belichten, damit ich nicht verwackel. Das heißt, wenn ich ein 100 mm Objektiv oder 100 mm am Zoom eingestellt habe, muss ich wenigstens eine Hundertstel Sekunde oder kürzer belichten, damit ich sicher nicht verwackel.
Ist eigentlich so ein ganz netter Weg, um sich das unterwegs immer bewusst zu machen, ob man da noch im sicheren Bereich ist.
Man kann natürlich auch mit Training und Luftanhalten da viel länger belichten, aber das liegt an jedem selbst und es ist einfach, wie gesagt, ein Anhaltswert.
Gerade im Telebereich kommt man da oft so in kritische Gelegenheiten oder in kritische Belichtungszeiten und da ist das ja eine nette Möglichkeit,
kurz mal nachzuschauen. Und das ist auch immer ohne zusätzliche technische Hilfsmittel jetzt gemeint. Wenn wir sowas wie Bildstabilisatoren eingebaut haben, verändert sich das natürlich. Aber wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück auf die blanken Einstellungen. Ja, ganz klar für viele, wenn ich schnelle Bewegungen einfangen muss, brauche ich kurze Belichtungszeiten, zum Beispiel bei Sport oder rennende Kinder. Also da ein 500stel, eine 1000stel oder kürzer, wenn es geht, ist ideal. Im Gegensatz dazu möchte ich manchmal eine gewollte Verwischung im Bild haben, um Dynamik darzustellen. Dann brauche ich längere Verschlusszeiten.
Die Geschwindigkeit einer sich fortbewegenden Schnecke, so mit diesen Verwischungsschlieren vielleicht.
Da brauchen wir wahrscheinlich 5 Stunden.
Ja, also mit Blitz auf den zweiten Vorhang und 17 Graufiltern.
Ja,
eine andere Möglichkeit wäre aber auch, wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte einen Wasserfall fotografieren. Dann gibt es die vielleicht einen Vertreter, die sagen, unbedingt Belichtungszeit ganz kurz, um die einzelnen Tropfen noch einzufrieren und das Ganze ganz statisch darzustellen. Und ja, dann gibt es eben die Möglichkeit, das Wasser so
fließend weich.
Ja, fließend weich, schon fast rauchig hingleitend darzustellen, indem man einfach die Belichtung ja länger macht und das Wasser eben sich bewegt während der Aufnahme. Beides gute Mittel, um unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. Also beides hat durchaus seine Berechtigung. Und es ist auch ganz interessant, mal die verschiedenen Belichtungszeiten durchzuspielen, gerade bei solchen Situationen.
Genau, und Wasserfall bietet sich super an. Wenn ihr an eurer Kamera die Verschlusszeiten einstellen könnt, dann macht einfach mal eine lange Belichtung auf einen Wasserfall. Dazu braucht ihr in der Regel dann ein Stativ oder wo ihr die Kamera irgendwo abstellen oder abstützen könnt. Oder ihr macht mal eine kurze Belichtungszeit und ihr friert das Wasser ein.
Da hattest du, glaube ich, mal eine total irre Aufnahme gemacht. Ne? Mit dem Tele direkt in den Wasserfall rein und völlig eingefroren, sodass dann eigentlich nur noch Säulen herauskamen. Das war nicht total irre.
Also ja, viele Leute haben das Wasser gar nicht mehr erkannt. Die dachten, es wären Eissäulen oder sowas, aber es war tatsächlich ein Wasserfall.
Ja, also es waren alle eigentlich damit beschäftigt, das irgendwie den ganzen Wasserfall drauf zu bekommen und zum Teil eben auch so Fliesen drauf zu bekommen. Aber wie gesagt, manchmal hat es wirklich dann auch seine Daseinsberechtigung eben in der anderen Form mal das Bild zu gestalten. Also das fand ich ein gutes Beispiel dafür.
Okay, eine andere Einstellung der Zeit gibt es auch an fast jeder Kamera. Das ist die Einstellung Bulb oder manchmal auch nur mit einem B abgekürzt. Was ist damit gemeint? Hier reden wir von Langzeitbelichtungen. Und da gibt es je nach Kamera unterschiedlich in der Regel 2 verschiedene Modi. Der eine ist, wenn wir Bulb einstellen und man drückt auf den Auslöser, muss man ihn festhalten. Und solange man den Auslöser festhält, bleibt auch der Verschluss offen.
Kommt auch daher, oder da kommt auch der Begriff Bulb einfach her, weil er sich einfach von dem englischen Blasebalg ableitet, den man früher eben benutzt hat, um solche Langzeitbelichtungen noch in der analogen Zeit durchzuführen.
Die zweite Möglichkeit, die Kameras anbieten, ist, dass man in dieser Einstellung einmal drückt, der Verschluss geht auf und man drückt ein zweites Mal und der Verschluss geht wieder zu. Bei beiden Varianten braucht man eigentlich dringend einen Fernauslöser und die Kamera muss auf einem Stativ stehen oder irgendwo sonst feststehen, wo sie sich nicht bewegt. Denn allein mit eurem Finger bei zweimal drücken oder länger draufhalten, versucht mal 5 Minuten den Finger ruhig auf einer Kamera zu halten, das klappt einfach nicht. Da ist ein Fernauslöser notwendig. Eine weitere Einstellung, die ihr bei den Zeiteinstellungen findet, ist die Blitzsynchronisationszeit. Diese gibt an, bei welcher kurzmöglichsten Zeit ihr noch mit einem aufgesteckten Blitz oder mit dem internen Blitz fotografieren könnt. Diese liegt in der Regel bei einem 200stel oder einem 250stel bei den gängigen Kameras zurzeit.
Bei Profigeräten kann das dann durchaus sich noch nach oben steigern. Ja, wie gesagt, da gibt es dann auch Kurzzeitsynchronisation, aber das ist dann eher im Bereich der Profigeräte.
Ja, und ansonsten könnt ihr auswählen, in der Regel zwischen so 30 Sekunden Belichtung und ein 2000stel. Besser ist natürlich, wenn die Kamera auch ein 1/4000 oder ein 1/8000 schafft, dann habt ihr mehr Gestaltungsmöglichkeiten und könnt bestimmte Situationen fotografieren, die ihr mit einem 2/1000 noch nicht festhalten könnt. Zum Beispiel, wenn ihr so Wassertropfen, die in einen Glastropfen einfangen wollt, da ist jede kürzere Verschlusszeit noch interessanter. Ja, so viel erstmal zur Zeit, was das grundlegend ist. Jetzt kommen wir zur Blende. Wenn wir in der Fotografie von Blende reden, meinen wir die Iris im Objektiv, die sich öffnen und schließen kann. Diese geben wir oder stehen auf den Objektiven oder auf den Displays mit Blendenzahlen an. Und so typische Blendenzahlen sind 2,8, 5,6, 11 oder 16. Diese Blendenzahlen sind ein bisschen verwirrend, denn je kleiner die Blendenzahl ist, also ich sag mal Blende 2,8, hat ein relativ großes Loch im Objektiv, eine relativ große Öffnung, und eine Blende 22 ist eine sehr kleine Öffnung im Objektiv. Das heißt, da kommt relativ wenig Licht durch. Mit dieser Blende steuern wir also auch wieder die Lichtmenge, die auf den Sensor fallen kann. Die größtmöglichste Öffnung, die ein Objektiv kann, heißt dann auch gleichzeitig Lichtstärke des Objektives. So, nun ist die Blende auch was ganz Wichtiges im gestalterischen Bereich.
Genau, und zwar regelt die Blende im Prinzip den Bereich im Bild, welcher scharf ist, also die Tiefe, die scharf dargestellt wird, die Schärfentiefe. Die kann man jetzt im Prinzip dann auch ganz, ganz unterschiedlich gestalten. Wenn man ein Porträt von einer Person im Freien schießt, ist es eigentlich oder liegt der Fokus auf der Person, und wenn man jetzt einen sehr unruhigen Hintergrund hat, ist es ideal, wenn man den natürlich etwas verschwommen darstellen kann. Hierfür wäre es erforderlich, dass man eine relativ große Blendenöffnung wählt und somit eine kleine Blendenzahl. Möchte man jetzt eine Landschaftsfotografie machen, bei der man in der Regel einen sehr weiten oder tiefen Bereich scharf stellen möchte, also im Prinzip fast alles eigentlich scharf haben möchte, braucht man eine kleine Blendenöffnung und entsprechend dann eine große Blendenzahl. Die Schärfentiefe ist dann allerdings wieder abhängig oder ein wenig abhängig von der Brennweite.
Ja, also Blende und Zeit zusammen steuern die Lichtmenge, die auf den Film oder auf den Sensor fallen. Und sie haben gleichzeitig noch gestalterische Möglichkeiten oder bieten gestalterische Möglichkeiten für den Fotografen. Woher weiß ich, wie viel Licht nun die richtige Lichtmenge ist? Dazu haben die Kameras ein Belichtungsmesser eingebaut, der heute meistens in mehreren Feldern misst und da einen Mittelwert bildet. Aber dazu werden wir auch in einer weiteren Folge nochmal eingehen, wie Belichtungsmesser funktionieren. Jedenfalls der sagt uns, wie viel Licht brauche ich, um dieses Bild normal zu belichten. Ein Einfluss darauf hat auch noch die ISO-Einstellung, das heißt die Empfindlichkeit des Sensors oder des Filmes, gilt gleichzeitig auch wieder für Film. Wie viel Licht braucht er, um eine Belichtung vernünftig darzustellen?
Das heißt, früher musste man einen extra Film dafür wählen, der unterschiedliche ISO-Werte hatte, oder die Filme hatten unterschiedliche ISO-Werte, und man musste sich vorher überlegen, was man fotografieren möchte. Und heute kann man das in der Digitalkamera separat einstellen. Zwischen ISO 100 und mittlerweile ISO, was ist mittlerweile gängig?
3200 können viele, und die besseren Geräte 6400 oder höher. Aber ISO-Einstellungen ist auch nochmal ein extra Thema. Nur man muss es im Zusammenhang mit Blende und Zeit einmal erwähnen, dass natürlich die ISO-Einstellung auch ein wichtiger Wert ist. Ja, jetzt kommen wir in die Praxis. Was kann ich an meiner Kamera einstellen im Zusammenhang mit Blende und Zeit?
Stell einfach die Automatik ein. Da habe ich das von vornherein drin.
Genau,
Programmautomatik.
Haben die meisten. Und Blende und Zeit wird oft gar nicht angezeigt, wie wir vorher schon gesagt haben. Und man nimmt sich damit ein wichtiges gestalterisches Element. Deshalb haben sich die Kamerahersteller auch noch Motivprogramme einfallen lassen, die es zu Dutzenden oft auf diesen Kameras gibt, die dann spezielle Sachen zum Beispiel für Sportaufnahmen nach Möglichkeit kurze Belichtungszeiten wählen. Das heißt, die öffnen die Blende ganz weit, drehen die ISO hoch, sodass wir die Bewegung einfrieren können. Oder bei Landschaft umgedreht, da wird die Blende geschlossen. Das sind die Automatiken. Aber spannend wird es eigentlich erst im Bereich der Halbautomatik oder des Manuellen.
Wobei diese Motivprogramme durchaus auch ihre Berechtigung haben. Also wenn man jetzt irgendwo schnell oder in einer Situation ist, in der man schnell irgendwo was einstellen möchte, dann ist man zum Beispiel in dieser Sporteinstellung schon eigentlich ganz gut beraten, wenn es einfach schnell gehen soll und man nicht viel Zeit hat.
Viele Kompaktkameras können ja auch gar nicht so viel manuell eingreifen, wie man möchte, sodass man dann zwangsläufig auf die Motivprogramme zurückgreifen muss. Ja, aber bei jeder besseren Kompaktkamera oder Spiegelreflexkamera gibt es Halbautomatiken, nämlich die Blendenautomatik. Da wird die Zeit manuell eingestellt, die ich haben möchte. Also ich mache Sport, ich will eine 500stel, dann sucht er mir die passende Blende dazu. Oder ich habe eine Zeitautomatik. Da wird die Blende manuell eingestellt. Das ist übrigens der Belichtungsmodus, den wir sehr, sehr häufig benutzen, weil man mit der Blende eben sehr gestalterisch arbeiten kann. Und ich sage ihm, ich möchte diese und diese Blende und er sucht mir die Zeit dazu. Für spezielle Fälle ist dann die manuelle Einstellung noch interessant, wo man Zeit und Blende manuell einstellen kann und irgendwo ein Indikator noch zu sehen ist in der Kamera, der dann anzeigt, es ist über- oder unterbelichtet oder man hat einen externen Belichtungsmesser oder man arbeitet im Studio, wo man die Einstellungen und die Settings kennt, dann benutzt man das Manuelle. So viel für heute mal zu dem Thema Blende und Zeit. Ich weiß, dass wir das stark verkürzt dargestellt haben, aber dieser Beitrag richtet sich wirklich an Fotoanfänger, die noch nie etwas davon gehört haben. Stellt euch das wirklich mal auf euren Displays ein. Häufig geht das auch und beobachtet einfach auch mal die Automatik, was für Zeiten und Blenden sie wählt. Und probiert doch wirklich mal, wenn ihr das habt an eurer Kamera, mal die Blende einzustellen und die Schärfentiefe zu testen bei einem gleichen Motiv, wie sich was verändert.
Das ist einfach auch die Basis über alles Weitere, über das wir sprechen oder wenn wir Tipps geben, basiert eigentlich alles darauf.
Kommen wir zu Weihnachten.
Weihnachten steht vor der Tür.
Heute hat es geschneit. Weniger als ich wollte, aber vielleicht kommt heute Nacht ja noch was.
Habt ihr schon eure Wunschzettel geschrieben?
Ich noch nicht.
Dann hätte ich einen Vorschlag, was auf eurem Wunschzettel stehen könnte. Wenn euch Bildkomposition interessiert, wenn das ein Thema ist für euch, es gibt vom National Geographic einen Fotoguide, der nennt sich der große National Geographic Fotoguide. Der National Geographic ist ja bekannt für seine faszinierenden Fotos. Und die haben eben zum einen ein Buch rausgebracht und einen Fotoguide auf 8 CDs, der auch ein bisschen ein Workshop ist. Und zum einen kann man einiges lesen, es werden kleine Videos vorgespielt, man kann sich selber ein bisschen durchknipsen, zwar relativ einfach gehalten, aber es erklärt so ein bisschen die Grundsätze, auch die Gestaltungsgrundsätze und zeigt einige wirklich gelungene Bilder, an denen das exemplarisch dargestellt ist. Also wirklich eine sehr lohnende Sache.
Ja, ich hätte auch noch einen schönen Tipp für Weihnachten. Und der richtet sich in erster Linie an alle, die eine Kompaktkamera haben und keinen Blitzschuh, um einen externen Blitz aufzustecken. Denn diese kleinen Kameras machen oft sehr gute Bilder draußen im Freien, wenn genügend Licht da ist. Aber in Räumen und gerade bei Festen und Feierlichkeiten reicht der Blitz dann doch nicht weiter als 2 Meter. Dann fährt diese Kamera die ISO-Zahlen hoch, damit sie eine weitere Reichweite hat. Also rauscht es viel mehr im Bild, die Qualität lässt sehr nach. Und das ist oft schade. Hierzu gibt es aber eine feine Möglichkeit, die Reichweite des internen Blitz sozusagen zu erweitern, indem man einen Zusatzblitz an der Kamera anbringt, der als Slave reagiert. Das heißt, wenn der interne Blitz blitzt, blitzt dieser automatisch mit. Er hat eine Fotodiode, die diesen Blitz wahrnimmt und er löst dann den Blitz aus. So könnt ihr auf eine kleine Schiene eure Kamera schrauben. Daneben sitzt dieses Blitzgerät und ihr habt auf einmal viel mehr Leistung und ihr könnt viel weiter blitzen. Als Beispiel gibt es dieses so ein Blitzgerät von der Firma Metz. Der nennt sich Megablitz 28 CS2 Digital. Mit so einem Gerät habe ich vor einiger Zeit mal ein wenig spielen dürfen und es hat sogar einige Einstellungsmöglichkeiten auf der Rückseite und man kann Teilleistungsstufen einstellen. Also kann man schon ein bisschen was machen und es ist wirklich eine sehr schöne Erweiterung für eine gute Kompaktkamera in Räumen.
Ja, dann gibt es momentan eine Kamera, die wir uns auch zugelegt haben, die einen sensationellen Preisverfall hinter sich hat. Angefangen hat.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Naja, vielleicht können wir ein bisschen was drüber erzählen. Also ich fand den Preisverfall eigentlich ganz gut.
Aber die, die für vor einem Jahr die Kamera für viel Geld gekauft haben, fanden es wahrscheinlich nicht so gut.
Ja, wir reden über die Fuji S5 Pro. Ist im Prinzip vom Gehäuse her eine Nikon D200, Entschuldigung. In die Fuji ihre Elektronik eingebaut hat, ihren Sensor, diesen ganz speziellen oder bekannten Sensor, der eben sich wabenförmig aufbaut.
Und mit verschiedenen Pixeln angeordnet ist. Da gibt es Pixel, die für die dunklen Bereiche zuständig sind und Pixel für die hellen Bereiche im Bild. Damit bekommt die Fuji einen sehr, sehr großen Dynamikumfang. Das heißt, das vom dunkelsten bis zum hellsten Punkt darstellbare Spektrum ist sehr, sehr groß. Sie spielt da ihre Stärken dann besonders bei Gegenlicht aus oder wenn ihr in einem relativ dunklen Bild helle Elemente habt, die ihr sonst so nicht auf den Sensor bannen könntet. Entweder ist das Dunkle zu dunkel oder das Helle zu hell. So habt ihr bei der Fuji ein wenig mehr Spielraum, den man aber deutlich sieht und deutlich merkt.
Genau. Vor allem auch, wenn man sich jetzt in Räumen befindet, wenig Licht hat, ist dort auch eine Stärke der Fuji, dass sie eben bei wenig Licht noch viel rauschfrei darstellen kann.
Ja, also das Rauschverhalten bei hohen ISO-Zahlen ist einfach gut. Ganz neue, moderne digitale Spiegelreflexkameras nähern sich auch oder sind besser an dem Punkt. Aber wenn wir jetzt mal gucken, was so eine Fuji noch kostet, die bekommt man im Gehäuse um die 700 Euro. Sie ist vor 2 Jahren oder so auf den Markt gekommen mit knapp 2000 Euro. Und das wird im Moment abverkauft, weil das Gehäuse der D200 von Nikon nicht weiter produziert wird. Und Fuji damit auch gezwungen ist, diese Kamera aufzugeben.
Also wenn, sollte man sich beeilen?
Ja, es macht auch nur Sinn für Nikon-Fotografen, denn ihr könnt das ganze Zubehör weiterverwenden, ihr könnt die Objektive weiter benutzen, den Blitz. Was nicht geht, ist der Akku oder Fernauslöser, Anschlüsse, die sind teilweise wieder anders. Aber die wichtigen, teuren Sachen wie Objektiv und Blitz ist 1:1 übertragbar. Zum Gehäuse kann man auch noch sagen, dass es ein Vollaluminiumgehäuse ist, sehr hochwertig. wirklich alle wichtigen Einstellmöglichkeiten draußen am Body einzustellen sind. Es ist spritzwassergeschützt und ein bisschen gegen Sand abgedichtet. So. Es ist eben ein Body, der im unteren Profisegment anzusiedeln ist und der schon einiges abhaben kann. Die Kamera ist etwas größer, für kleine Hände an der oberen Grenze, für große Hände ideal. Sie fasst sich sehr gut, alles prima angebracht. Man kommt wirklich gut mit ihr zurecht und hat ein sehr robustes Gerät in der Hand.
Handling. Die Führung durch das Menü ist ein Punkt, den ich eventuell kritisieren würde. Also wenn man jetzt die Nikon gewohnt ist, erscheint die Menüführung erstmal etwas verwirrend.
Ein weiterer Nachteil ist die Geschwindigkeit. Die Kamera lehrt einem ein wenig die Langsamkeit, wobei das weniger auf die Bildwiederholrate eingeht. Für Sportfotografen ist die auf jeden Fall zu kurz, aber für alle normalen Hobbyfotografen taugt das ganz ordentlich. Aber was eigentlich eine Katastrophe ist, ist, wenn ihr 3-4 RAW-Bilder hintereinander gemacht habt und ihr wollt euch das auf dem Display anschauen, dann wartet ihr auch schon mal 15 bis 20 Sekunden, bis die Kamera aus dem Puffer die Daten auf die Karte geschrieben hat und ihr euch sie angucken könnt. Also wenn man da ist man normal anderes gewohnt in so einer Preisklasse, aber die Daten sind auch riesig, die geschrieben werden.
Aber es ist schon dann fast wieder wie zu analogen Zeiten.
Ja, man kann auch erst nach Hause fahren. Nee, aber die Daten sind sehr groß. Die Kamera sie wird überall mit 12 Megapixel angegeben, was man aber so nicht sagen kann, denn sie hat 6 dieser Pixel für den dunklen und mittleren Bereich, 6 Millionen und 6 Millionen Pixel speziell für die Highlights. So rein rechnerisch sitzen dort 12 Megapixel, aber vergleichbar zu einer 10-Megapixel-Kamera merkt man, dass einfach nicht so viel Auflösungsreserve da ist. Ich würde es ungefähr einschätzen, effektiv sowas 8 Megapixel, kann man aber wirklich sehr gut mit leben. Und es wird aber eine RAW-Datei ist zum Beispiel 25 MB groß. Das heißt, die muss auch weggeschrieben werden und die Kamera ist nicht die schnellste von der Elektronik her schon. Also man wird wieder ein bisschen gemütlicher. Aber wir hatten schon gesagt, für Sportfotografie ist sie definitiv nicht geeignet. Für mal das Foto vom Sohn beim Fußballspielen, das ist okay. Sie ist schneller als jede Kompaktkamera, kein Thema. Aber
ich würde sagen, jetzt im normalen Landschafts-Still-Life-Gebrauch vollkommen ausreichend. Also dann gibt es dann hin und wieder eben mal die Situationen, wo man vielleicht mehrere hintereinander gemacht hat und dann wartet, bis man vielleicht so das Ergebnis auf dem Display hat. Aber ich hatte es jetzt auch auf einem längeren Trip mitgehabt und man kann schon gut damit arbeiten.
Sie hat ihre Stärken auch in der Landschaftsfotografie oder in der Porträtfotografie im Studio. Definitiv. Sie stellt Hauttöne sehr, sehr schön dar. Sie simuliert alte Filmeigenschaften. Also wer die alten Diafilme von Fuji kannte, Vivid, die waren wunderschön knallig gesättigt. Das kann man hier auch wieder einstellen. Und sie produziert darüber hinaus relativ gute JPEGs, die man kaum noch nachbearbeiten muss. Also viele Hochzeitsfotografen haben die Kamera, weil man doch mit JPEGs sehr gute Ergebnisse rausbekommt und man muss nicht hunderte von Fotos nachbearbeiten, wie wenn man RAW fotografiert.
Ja, auch insgesamt die Situationen bei extremeren Lichtverhältnissen waren schon sehr überzeugend.
Du hast sie im Bryce Canyon getestet und...
Im Bryce Canyon, genau. Ja, man hat da zu kämpfen, man muss im Prinzip direkt gegen das Licht fotografieren, um Reflexionen der Felsen vor sich darzustellen. Der Bryce Canyon zeichnet sich ein Stück weit dadurch aus, dass die Felsen sozusagen zum Glühen bringt und dass die so ein bisschen aussehen, als wären sie durchsichtig, als würde das Licht durchscheinen. Und das einzufangen, klappt eben nur, wenn man wirklich brachial direkt gegen das Licht fotografiert. Und da war die Fuji schon wirklich ein gutes Werkzeug.
Wo ich noch ein wenig enttäuscht bin, ist der automatische Weißabgleich bei Kunstlicht, was ja bei vielen Kameras ein Problem ist, aber eine Kamera in dieser Preisklasse, also wenn man mal von der Originalpreisklasse ausgeht, finde ich das ein bisschen schwach. Wobei, wenn man RAW fotografiert, man das ja problemlos im Nachhinein ohne Verluste korrigieren kann. Aber wenn man JPEG fotografiert, muss man doch viel Erfahrung mit der Kamera haben, um dann manuell schon beim Fotografieren den Weißabgleich einzustellen, sodass man nachher gute Ergebnisse rausbekommt.
Ja, was mich noch ein bisschen enttäuscht hat, war auch so ein bisschen die Schärfe. Also man muss da schon die Bilder nochmal ein Stückchen nachdrehen in Lightroom oder in einem anderen RAW-Converter. Ja, also das hat mich ein bisschen enttäuscht. Also wenn man jetzt die Bilder großformatig nachher ausbelichten will, dann könnte das zu Problemen führen.
Man kann aber auch in der Kamera, wenn man jetzt nur JPEG macht und den Vorteil nutzen will, um nicht zu viel Nachbearbeitung zu haben, gleich die Schärfung hochstellen. Aber wie gesagt, man muss die Kamera kennenlernen, gilt für alle Kameras und muss dann da ein bisschen nachhelfen. Insgesamt macht es aber großen Spaß mit dieser Kamera. Sie ist einfach eher ein Werkzeug als ein Hobbygerät und sie bietet in dem Bereich Porträt, Hautfarben, Landschaft,
Architektur
wunderschöne Möglichkeiten. Also wir, ich hatte gerade neulich wieder ein Shooting mitten in der Nacht in einem Restaurant und da war sehr viel verschiedenes Licht, was den Weißabgleich irre schwierig gemacht hat. Aber es war in der Regel etwas dunkler. Und dann waren aber Displays und Werbung im Raum überall verteilt und die haben geleuchtet. Und dann hat man einen sehr hohen, eine sehr hohe Anforderung an die Kamera, das Dunkle richtig zu belichten und diese hell-grell leuchtenden Dinge auch noch richtig darzustellen. Da muss man sagen, hat sie ihre ganzen Stärken ausgespielt. Da sieht man einen deutlichen Unterschied zu einer sonst gängigen normalen Kamera.
Ja, so viel zur Fuji S5 Pro.
Wir werden immer wieder mal berichten. Wir haben sie, wie gesagt, seit einem Vierteljahr. Und wer sich wirklich für sowas interessiert, sollte mal nachschauen. Es wird auch ganz viel in Foren über die Fuji S5 Pro geredet. Es gibt so einen Kult um die Kamera eher und
ja,
so eine Anhängerschaft.
Da waren, glaube ich, irgendwie so ein paar durchgeknallte, die haben sich jetzt irgendwie nochmal zwei gekauft, damit sie, wenn die wirklich vom Markt ist, nochmal eine in Reserve haben. Das, war, das
genau.
Fand ich echt.
Aber es ist eine wirklich gute Kamera, wenn man weiß, was man damit machen möchte. Und der Preis ist im Moment gigantisch für so ein Gerät. Kann man nur, wenn man aus dem Nikon-Lager kommt, sagen, es ist wirklich eine große Freude, das als zusätzliche Kamera zu haben.
Genau, also ich sehe sie jetzt auch so in dem Bereich der zusätzlichen Kamera.
Wir werden sie hauptsächlich auch im Studio einsetzen, wofür sie bestens geeignet ist.
Ja, das war jetzt ziemlich viel. Wir hatten die Bildkomposition, wir hatten das Know-how über Blende und Zeit, ein paar Tipps für die Weihnachtsgeschenke. Ja, ich denke, das ist genug für heute. Freuen uns wie immer auf eure Kommentare. Wäre natürlich spannend, wenn ihr uns mal schreibt, was euch einfach interessiert, ob es Themen gibt, die euch bewegen, die, wo ihr sagt, da wüsste ich gerne mehr drüber. Schreibt uns eine E-Mail oder einen Kommentar. E-Mail an info@fotopodcast.de. Ja, das war's für heute. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.